dann musst du halt diese Balance finden zwischen, ich bin ja irgendwo angewiesen darauf, dass derjenige seinen Job richtig macht, und auf der anderen Seite kannst du dir ja auch nicht alles gefallen lassen. Und das ist dann immer so eine schwere Geschichte. Und ich glaube, der Schlüssel zum Erfolg war einfach, dass ich von Anfang an gesagt habe, egal was ist, ich muss alles können. Damit, egal wo es brennt, ich helfen kann. Was total süß war auch, wie sie dann irgendwann verstanden hat, auch, dass sie ja nicht jetzt mal Mama und Papa hat, sondern zwei Papas. Und dann so ganz cool auf dem Spielplatz saß, unten am Rhein bei uns, und uns anguckte und sagt zu meinem Mann, wenn du der Papa bist, dann bist du jetzt mein Papi. Mhm. Zu mir dann. Und das war dann ab dem Punkt für sie völlig klar, dass sie das so definiert für sich. Und die hat sich selber ausgesucht.
Der Drink Big Podcast mit inspirierenden Macherinnen und Machern. Im Talk mit mir, Rodeos-Hostin Jessie. Deine Quelle für neue Ideen, erfrischende Impulse und mehr Motivation.
Willkommen zurück zu unserem Drink Big Podcast mit einer weiteren Folge und einem weiteren spannenden Gast. Alle zwei Wochen unterhalte ich mich mit erfolgreichen Persönlichkeiten aus dem Südwesten, und sie kommen aus den verschiedensten Branchen, sei es Sport, Kunst, Kultur, Politik oder auch aus dem Gründertum. Und ich spreche mit ihnen über ihren Erfolg, ihre Motivation und vor allem ihre Leidenschaft. Ich möchte wissen, was sie antreibt, wie sie sich alltäglichen Herausforderungen stellen und was sie dabei inspiriert. Mein heutiger Gast ist in Andernach bereits bekannt wie ein bunter Hund. Der modische Mann von heute kommt an ihm nicht vorbei, und wer eine stilvolle Übernachtungsmöglichkeit sucht, ist bei ihm genau richtig. Beispiellos setzt er sich voller Begeisterung für eine lebhafte und moderne Innenstadt ein, unterstützt leidenschaftlich jeden Monat den First Friday und bringt mit seinen Looks das Großstadtfeeling in die Provinz der Vordereifel. Herzlich willkommen, Tobi Dickmeis.
Hallo Jessie, freut mich sehr, dass ich dabei sein darf.
Ja, vielen Dank, dass du unserer Einladung gefolgt bist. Darf ich dir für den Start nochmal Wasser nachschenken?
Ja, gerne doch.
Ja, du magst es ja am liebsten still.
Ja, ich bin ja sonst schon laut genug, oder?
Genau, das wäre jetzt Das hast du mir die Steilvorlage quasi vorweggenommen.
Ja.
Sonst bist du ja eher eine sprudelnde Person.
Das stimmt.
Ich habe ja eingangs schon ein paar Sachen über dich bekannt gegeben, aber stell dich doch gerne nochmal mit eigenen Worten vor allem auch unserer Zuhörerschaft vor.
Ja, ich bin Tobi Dickmeis, 34 Jahre alt, komme aus Andernach, habe da seit 10 Jahren ein kleines, feines Hotel, früher auch mit Restaurant, was viele noch kennen, und habe eine Herrenboutique, das Herrenzimmer. Seit 2 Jahren sind wir genau am Marktplatz, und ja.
Erzähl uns doch mal ein bisschen zu deinem Werdegang. Du hast ja gerade gesagt, du kommst aus Andernach. Du hast aber unser schönes Städtchen auch, glaube ich, schon mal für ein paar Jahre verlassen, richtig?
Ja, nicht richtig verlassen. Ich war eigentlich immer da, aber ich war für meine duale Ausbildung in Köln bei Pico Kloppenburg und dann auch ein Stück weit manchmal in Düsseldorf eine Zeit lang. Und mein letztes Jahr von der Ausbildungszeit habe ich dann in Troisdorf als Abteilungsleiter verbracht. Komme also aus dem Modefach noch raus, genau, und habe das mal so von der Pike auf gelernt, genau.
Mhm. Und wo kam deine Begeisterung für die Mode her? War das bei dir schon als Kind da?
Ja, also ich bin eigentlich schon immer derjenige gewesen, das ist ganz lustig, ich habe eine Freundin aus der Schulzeit raus, die hat immer gesagt, wenn alle irgendwie in der Bahn saßen, ich war in Bonn in der Schule eine Zeit lang auch, Richtung Abitur, und haben alle immer gesagt, ja okay, alle lesen irgendwie ein normales Magazin, ich habe mit der GQ da gesessen. Also es war immer so, ich habe mich immer super krass dafür interessiert und fand es einen super spannenden Bereich.
Ja, jetzt hast du ja dann quasi schon Großstadtluft geschnuppert, hast da auch die modische Welt kennenlernen dürfen. Hast du dich trotzdem immer verbunden gefühlt zu Andernach? Stand für dich immer schon fest, nach der Ausbildung geht es auch auf jeden Fall wieder zurück?
Ja, total. Ich glaube, es ist für mich halt wichtig gewesen, auch nochmal dieses Großstadtfeeling mitzukriegen, weil ich komme halt aus dem ländlichen Raum hier irgendwo und habe immer natürlich das Gefühl gehabt, man muss die Stadt mal sehen. Das habe ich dann auch, und für mich war aber immer klar, ich will zurück, ich will an dem Ort, wo man mich kennt, wo ich aufgewachsen bin und wo ich gerne bin, auch dann irgendwie ein bisschen Großstadtflair reinbringen. Also ich habe immer mich gefragt in der Zeit, warum fahre ich denn weg? Also was suche ich denn woanders? Also reden wir mal davon, du willst irgendwo schön essen gehen, dann hast du vielleicht früher auch mal gesagt, okay, dann muss ich aber in eine größere Stadt für fahren. Oder ich brauche irgendwie neue Klamotten, also muss ich in eine größere Stadt fahren. Aber warum muss man das? Das habe ich nie verstanden. Also warum muss es denn immer so sein, dass man ins Auto steigt und eine weite Strecke auf sich nimmt, um es irgendwie cooler zu haben oder anders zu haben? Warum darf es nicht vor Ort passieren? Warum muss eine Kleinstadt kleinstädtisch sein?
Mhm.
Und das war immer so der Ansatz, den ich hatte.
Und dann bist du nach deinem dualen Studium zurückgekommen. hast aber nicht gleich direkt die Modewelt von Andernach erobert, sondern hast dich erstmal dazu entschieden, ein kleines Boutique-Hotel aufzumachen.
Ja.
Wo kam die Intention her?
Ich habe immer so ein Herz für die Gastro auch gehabt. Habe während meiner Schulzeit und dann auch während der Ausbildungszeit halt immer noch in Restaurants gearbeitet. Und das waren so zwei Herzen, die mir schlugen. Also einmal dieses Essen und Trinken und Gastgeber sein und dann auch das Modische. Und ich habe sogar in der Zeit, wo ich halt bei P&C war, was ja auch sehr herausfordernd ist von den Arbeitszeiten, ich musste pendeln, ich habe mir keine Wohnung dort geholt, sondern bin mit der Bahn darüber getuckert, was ja auch dann in dem Fall ja auch manchmal schwierig ist, weil die Bahn ja auch nicht immer so pünktlich ist. Und bin trotzdem noch am Wochenende dann, wenn ich konnte, noch mal ins Restaurant gegangen, weil ich es einfach vermisst habe auch. Also ich habe eine Zeit lang dann mal kurz pausiert am Anfang der Ausbildung und habe gesagt, ha, es ist doch ein bisschen viel vielleicht. Aber es war so in mir, dass ich es unbedingt wollte. Und das habe ich dann weiterverfolgt einfach.
Wo hast du in dem Alter den Mut hergenommen, so einen Schritt schon zu gehen? Also ich glaube, ich bin jetzt ungefähr, ja, vielleicht bin ich jetzt auch doch schon ein bisschen älter als du damals, aber ich wüsste nicht, ob ich den Mut hätte, jetzt ein kleines Hotel aufzumachen.
Ich glaube, meine Problemstellung war einfach auch, ich habe in so einem größeren Konzern auch gesehen, was es für Strukturen gibt. Und da ist es ja auch immer so, du hast immer jemanden, der irgendwie ein, zwei Stufen über dir ist und dir von oben runterschüttet vieles. Und das war für mich immer so eine Problemstellung, weil ich halt sehr freidenkend bin und immer so eine Idee habe, die ich gerne umsetzen möchte. Und das ist im Angestelltenverhältnis manchmal schwieriger. Es gibt es mittlerweile vielleicht auch, dass es einfacher ist. Aber zu der Zeit und der Konzernstruktur, wo ich war, war es einfach super schwer für mich, mich komplett so einfach frei zu bewegen. Und mir war Freiheit immer wichtig. Daher war es für mich super wichtig, mich selbstständig zu machen, einfach auch mit einem Konzept, weil ich gesagt habe, ich möchte schon so mein eigener Geist sein, der selbst entscheidet und sich selbst verwirklichen darf. Und wenn ich jetzt sage, ich möchte die Wand aber rot gestrichen haben, dann streiche ich die rot und muss nicht erst durch 10 Instanzen gehen, 10 Formulare ausfüllen und 10 Leute davon überzeugen, sondern es ist dann das, was ich gerade fühle, was für mich gerade wichtig ist, was dann auch schnell umgesetzt werden kann.
Apropos rote Wände, ihr habt das den Gebäudekomplex oder du hast den Gebäudekomplex ja einmal komplett renovieren lassen. Wie war das so?
Anspruchsvoll. Also reden wir mal über finanzielle und auch natürlich Vorgaben. Also finanzielle Geschichten sind natürlich immer, die da reinspielen. Ich hatte das große Glück, dass meine Eltern mich da mitgefördert haben und gesagt haben, okay, wir machen das jetzt schon federführend mit. Also das Gebäude ist noch meinen Eltern von Anfang an, weil keine Bank der Welt spielt mit. Wenn du sagst, okay, hallo, ich bin der Tobi, ich bin 24, ich hätte jetzt gerne mal ein Hotel gekauft, dann sagen die natürlich auch so, ja, nee, ist klar. Da wollen wir mal sehen. Also das ist wirklich so gewesen, dass ich da eine Unterstützung bekommen habe und das war auch für mich wichtig, dass ich da einfach jemanden im Background habe, der mich pusht und der sagt, okay, wir glauben an dich und wir machen das zusammen. Und das hat dann so funktioniert. Also dann war so die finanzielle Komponente natürlich dahingehend für mich, dass ich die Einrichtung zu verantworten hatte. Also mein Vater hat immer gesagt, stell dir vor, du musst alles das finanzieren, wenn du das Hotel auf den Kopf stellst und alles, was rausfällt, wenn das Dach nicht drauf ist, das musst du bezahlen. Ich sagte, ja, kein Problem, ich schraube alles fest, habe ich gesagt. Aber das war dann auch nicht die Lösung des Ganzen. Ja. Aber es ist trotzdem ein großer Batzen Geld natürlich. Mhm. Und mit 24, 25 war das für mich gar nicht so greifbar. Es hat mir ja keiner jetzt irgendwie einen Koffer hingestellt, mit Scheinen drin und gesagt, okay, das ist dein Budget, das kannst du jetzt einzeln ausgeben. Mhm. Für mich war das immer nur ein virtueller Betrag und es war auch Mittel zum Zweck. Also ich habe es ja nicht ausgegeben, weil ich mir jetzt irgendwie ein Auto gekauft habe oder irgendwas, was mich privat nur finanziert. Also das wäre ja was gewesen, was auch dann nichts erwirtschaftet. Und das waren für mich ja Mittel zum Zweck, die ich anschaffe. Ich brauchte ja Betten, ich brauchte Stühle, Tische. Das waren ja Dinge, mit denen ich Geld verdienen wollte. Das war ja also nichts, was ich jetzt kaufe aus Spaß an der Freude, sondern das war wichtig für mich. Das war mein Grundstein. Und ja, deswegen habe ich es gar nicht so als Riesenproblem wahrgenommen in dem Alter und habe gesagt, ja, ist halt jetzt der Betrag X. Das ist mein Budget, was ich habe. Das muss ich irgendwie verteilen auf die Kostenstellen, die ich habe. Und dann ja, gucken wir mal, wo die Reise hingeht. Und dann erwirtschafte ich es ja wieder auch rein. Also so war eigentlich so das Gedankengut damals.
Also so ein Stück weit eine jugendliche Leichtigkeit, die da mit reingespielt hat und eine gewisse Sorglosigkeit. So, ja, wird schon alles, passt und
Genau, also ich habe das nicht so verbissen gesehen, auch nicht so engstirnig, dass ich mir jetzt ja nächtelang Gedanken gemacht habe. Also viele haben mich gefragt, kannst du nachts noch schlafen? So, ja, kann ich, weil Es hat mich nicht so getoucht einfach, das Geld. Es war nicht das, was mich blockieren sollte.
Und was hat in den stressigen Umbauphasen trotzdem geholfen, so ein bisschen kühlen Kopf zu wahren? Weil manchmal, wenn dann alles auf einmal kommt, der Handwerker ruft an, die Fliesen sitzen jetzt schief, die Fugenfarbe ist falsch, der Fensterrahmen ist jetzt leider eierschalenweiß und nicht perlweiß.
Also tatsächlich bin ich sehr impulsiv dann auch. Also ich kann mich an manche Situationen erinnern, die jetzt, glaube ich, für alle Seiten nicht so lustig waren. Also es ging um Wandfarben, haben wir viel diskutiert. Wir haben über Bodenbeläge natürlich auch diskutiert. Ich musste mich oft auch dadurch, dass ich das Alter nicht hatte, durchsetzen. Sowohl beim Handwerk als auch natürlich irgendwie im Familien- und Freundekreis, die immer natürlich auch alle nur das Beste wollen. Aber man muss ja auch sagen, okay, aber es ist mein Konzept und ich möchte es so haben. Mhm. War damals schon sehr klar in meiner Definition, wie ich es möchte. Und da durfte mir dann eigentlich auch keiner reinreden. Wenn es doch passiert ist, dann wurde es sehr hitzig oft. Also es ist schon nicht so Friede, Freude, Eierkuchen immer gewesen. Wer uns ein bisschen länger kennt und auch privat kennt, weiß, dass wir sehr eng miteinander sind alle. Und dann kann es dann auch schon mal ein bisschen lauter werden. Aber am Ende des Tages machen wir es alle für die gleiche Sache. Mhm. Und deswegen funktioniert es dann auch. Es musste aber schon klar abgesteckt werden, dass ich zwar der Jüngste bin in dem Kontext jetzt, aber trotzdem derjenige, der das Zepter in der Hand hat. Und das ist was schwierig war.
Es war wahrscheinlich mit einigen Diskussionen und Argumentationen verbunden.
Ja, also mein Mann hat damals noch in Köln gewohnt. Ich weiß, dass wir einmal mit einer Wandfarbe so uns in die Haare bekommen haben, weil ich einen dunkleren Ton wollte, als dann meine Eltern das gut fanden. Und dann bin ich halt mit Sack und Pack, habe ich einfach mal kurz meine Tasche gepackt, bin Wochenende nach Köln, habe mein Handy ausgemacht und gesagt, okay, bis hierhin und nicht weiter. Und ja, dann muss man halt manches mal kurz aussitzen und sich wieder annähern und dann ist die Wandfarbe trotzdem meine geworden am Ende des Tages.
Ja, und heute könnt ihr auch irgendwie ein bisschen drüber lachen,
ja,
oder?
Klar, du kannst dann heute drüber lachen, aber ich sage mal so, jeder hat ja auch irgendwo sein privates Herz und sein Arbeitsherz und auf der Arbeit bin ich vielleicht auch mal ein Stück weit anders, als ich privat vielleicht zu Hause bin.
Deine Mutter hat ja auch eine tragende Rolle im Hotel übernommen. Wie ist das heute noch, mit ihr zusammenzuarbeiten?
Anspruchsvoll. Also es ist schon. Ich weiß nicht, ob du deine Mutter mit auf die Arbeit nehmen möchtest.
Ja, würde ich, aber wir würden uns mit Sicherheit häufig in die Haare bekommen.
Ja, und das tun wir auch. Und das geht mal besser und mal schlechter. Dennoch danke ich ihr natürlich für die 10 Jahre, die sie schon mit uns zusammen auf der Reise ist und das mit Herzblut macht. Wir haben uns arrangiert, sagen wir mal so. Also man kann sich schon dann damit auseinandersetzen, wo sind denn die Stärken des jeweiligen und dann funktioniert es auch gut. Also ich habe irgendwann gelernt auch zu sagen, okay, sie will das Beste für mich, sie will das Beste für den Laden, also suchen wir da einfach eine Möglichkeit, wie wir damit auseinander uns setzen können und wie wir zusammenpassen auch dann in dem Fall und das hat sich gut aufgeteilt mittlerweile und das ist jetzt nach 10 Jahren wesentlich entspannter als natürlich vor 10 Jahren und
Habt ihr vielleicht auch unterschwellig irgendwie so ein bisschen Regeln fürs Familienleben gefunden? Also dass man sagt, wenn wir jetzt privat unterwegs sind, dann reden wir nicht über die Arbeit und nicht übers Hotel, sondern das können wir gerne Montag bis Freitag machen sozusagen.
Ich versuche das ganz gerne zu machen, aber es kommt eigentlich immer wieder auf. Es ist halt, du bist mit Herzblut dabei und das kommt immer mal wieder auf, ein Thema. Also was ist geplant, was müssen wir noch machen, wo sind Schwachstellen, wo sind Dinge, die super funktionieren. Ich glaube, dass sich auch in so einem Kontext, wo Familie und Arbeit sich vermischen, das auch verschwimmt. Also alle reden immer von einer Work-Life-Balance, das gibt's für mich so gar nicht. Also es ist so eine Geschichte, das verschwimmt alles bei mir. Und ich sehe es ja auch nicht immer nur als Arbeit an. Also ich bin super gerne in beiden Läden, egal ob ich im Hotel bin und da kurz helfe oder mal einen Frühstücksdienst übernehme oder ob ich im Herrenzimmer bin. Das sind für mich Dinge, die mir Spaß machen und ich gucke ja nicht auf die Uhr und sage, ich habe jetzt eine Stunde gearbeitet. Für mich ist es einfach, das ist meine Welt, das sind meine Babys irgendwo auch und da bin ich gerne und das ist sowohl Arbeit als auch Privatvergnügen in einem oft für mich, weil ich ja auch dort viele Menschen kennenlerne und das ist für mich ja immer auch was Schönes. Habe im Hotel auch international natürlich Leute, die dabei sind und man hat immer ein nettes Gespräch und das ist in der Herrenboutique nicht anders und das macht schon Spaß.
Jetzt arbeitest du natürlich nicht nur mit deiner Mutter im Hotel zusammen, sondern der Laden läuft natürlich auch vor allem mit Angestellten. Wie war es denn in dem jungen Alter auch schon, diese Verantwortung zu übernehmen und dann eben auch eine Führungsposition zu übernehmen?
Schwierig. Also das habe ich mir einfacher vorgestellt. Das war dann auch der jugendliche Wahnsinn wahrscheinlich. Du hast Menschen, die super zu dir passen, die mit dir an einem Strang ziehen. Und du hast aber auch immer mal wieder jemanden dabei, der dich torpediert, der, weil du jünger bist, die nicht zuhört, nicht zuhören möchte. Wir hatten am Anfang ein Küchenteam, was einfach gegen mich gearbeitet hat.
Mhm.
Kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen. Und von außen betrachtet wahrscheinlich auch gar nicht so realistisch, dass Menschen sowas machen, aber es war so. Und das war für mich super schwierig am Anfang, sich da durchzusetzen. Und ich weiß noch, dass die uns zum Teil gegeneinander ausgespielt haben, meine Mutter gegen mich und andersrum, und dann so ein bisschen Feuer geschürt haben. Es waren Geschichten, die wirklich dann schwierig waren in dem Alter. Du hast irgendwie eine Neueröffnung, du hast einen vollbesetzten Laden, du hast ein Business, was funktioniert. Wir haben vom ersten Monat an schwarze Zahlen geschrieben. Wir wurden überrannt.
Mhm.
Das, was super, wo ich super dankbar für war. Und auf der anderen Seite hast du einfach ein Uhrwerk, wo Stellschrauben drin sind, die nicht funktionieren.
Mhm.
Und dann musst du halt diese Balance finden zwischen, ich bin ja irgendwo angewiesen darauf, dass derjenige seinen Job richtig macht. Und auf der anderen Seite kannst du dir ja auch nicht alles gefallen lassen. Das ist dann immer so eine schwere Geschichte. Und ich glaube, der Schlüssel zum Erfolg war einfach, dass ich von Anfang an gesagt habe, egal was ist, ich muss alles können. Mhm. Also ich muss den Herd bedienen können, ich muss den Ofen bedienen können, ich muss im Zimmer zur Not ein Bett beziehen können und ein Klo putzen. Das ist egal. Ich muss alle Positionen können, damit, egal wo es brennt, ich helfen kann und auch einspringen kann. Und so war es dann auch. Ich weiß noch, wir hatten irgendwie Veranstaltungswochenende. Ich meine, es war Auto- und Freizeitshow, gab es damals noch in Andernach. Und einen Tag vorher hat das Küchenteam, das waren zwei Brüder, haben ihre Tasche gepackt. Heimlich, still und leise und sind rausgegangen. Mhm. Und wir haben es gar nicht so realisiert, weil am Abend war noch eine Veranstaltung auswärts, die wir betreut haben. Und eine Küchenhilfe kam dann irgendwann zu mir und sagte, hör mal zu, die haben ihre Messer eingepackt. Und wer in der Gastro arbeitet, weiß, wenn der Koch seine Messer einpackt, hat er nicht vor, in nächster Zeit nochmal vorbeizuschauen. Mhm. Und es wurden dann Aussagen getroffen wie, ja, dann kann er ja mal gucken, was er macht. Ich kriege ja mein Gehalt trotzdem. Auch wenn ich jetzt krank feiere. Und dann habe ich gesagt, hier passiert überhaupt gar nichts anderes als das, was der Gast von vorne sieht. Alles ist ganz normal wie immer.
Mhm.
Ich ziehe mir morgen meine Schürze an und dann gehe ich in die Küche. Und dann habe ich mal einen guten Zeitraum auch Küchendienst gehabt. Und das war dann so.
Mhm.
Und ich habe gesagt, vorne für alle kommuniziert einfach alles wie immer.
Das heißt, du hast einfach kein Problem gesehen, sondern gesagt, okay, wir haben jetzt eine Herausforderung, da stellen wir uns, das kriegen wir hin und wir machen einfach weiter.
Ja, das geht gar nicht anders. Also als Selbstständige, du kannst ja dich nicht in die Mitte vom Raum stellen, die Arme nach oben strecken und dich im Kreis drehen und sagen, ich kann nicht mehr, was soll ich machen? Das hilft nichts.
Mhm.
Du musst dann halt wirklich einen Schritt weitergehen und sagen, okay, es brennt, also lösche ich. Also muss ich irgendwas tun, um weiterzukommen. Und das hat bis jetzt immer gut funktioniert. Und das hat mir dann auch so diese Schwere genommen, dieses Gefühl, dass man immer darauf angewiesen ist, dass jemand funktioniert und dass man demjenigen immer auch ein Stück Zucker mehr gibt.
Mhm.
Also es ist ja oft so, dass viele das wissen in der Gastronomie, dass es wenig Bewerber gibt, was total schade ist, weil es eine tolle Branche ist. Und ich habe dann immer gesagt, ich lasse mich nicht mehr erpressen. Also wenn mir jemand sagt, ich mache das nur unter den und den Geschichten oder den und den Voraussetzungen, mach das so oder ich mache es nicht mehr, dann gebe ich ja ein Stück weit auch von meiner Freiheit und meiner Selbstständigkeit wieder ab. Und das wollte ich nicht mehr. Und dann habe ich gesagt, ja, ich bin irgendwo angewiesen darauf, dass jemand den Job macht, aber ich bin nicht abhängig davon. Und das, glaube ich, wenn man das verstanden hat, ist das ein super großer Punkt, den man abhaken kann. Und dann findest du die Leute irgendwann auch, die dann auch verstehen, okay, das geht hier ums Gemeinsame, wir ziehen an einem Strang und wir machen das gemeinsam. Und das sortiert sich irgendwann dann automatisch, weil die Störenfriede und die nicht reinpassen, die gibt's nun mal und die sortieren sich aber selber aus irgendwann.
Mhm.
Weil die kommen einfach auch dann gegen ein Team nicht mehr an irgendwann, wenn es sonst zusammenhält.
Ja. Total, also ich finde auch immer, die Zeit regelt auch immer total viele Sachen für einen. Manchmal muss man einfach nur abwarten, muss sich gar nicht so krass selber reinhängen und kann sagen, okay, es dauert jetzt vielleicht ein bisschen länger, aber das löst sich von alleine, das Problem. Und ich muss einfach nur beobachten und dann.
Ja, kann auch ein teures Unterfangen sein, habe ich auch festgestellt. Also Lehrgeld habe ich wirklich zu Genüge bezahlt.
Nur in personeller Hinsicht oder?
Ich glaube, du probierst halt viel aus.
Mhm.
Auch in der Zeit, wenn du neu bist. Und ich habe personell schon am Anfang sehr viel Lehrgeld bezahlt, war auch zu großzügig mit Verträgen, habe dann unbefristete Verträge am Anfang direkt rausgegeben, weil ich die Leute natürlich auch binden wollte.
Mhm.
Und das wichtig fand, dass sie eine Sicherheit haben, wir sehen es ja auch jetzt auf dem Immobilienmarkt, wenn jemand irgendwie ein Haus finanzieren möchte, wenn jemand eine Wohnung sucht, es will fast jeder mittlerweile ja auch eine unbefristete Arbeitsgeschichte haben. Ja. Und das war mir immer wichtig, dass alle gut versorgt sind. Und ja, das hat mich natürlich richtig Geld gekostet am Anfang, ja. Wenn du das erste Mal einen Brief vom Anwalt bekommst und für was angeklagt wirst, in Anführungszeichen, was eigentlich jetzt nicht passiert ist oder beziehungsweise nochmal doppelt und dreifach nachbezahlt werden soll, aus irgendwelchen Gründen, das macht was mit dir. Also dann vertraust du nicht mehr so schnell.
Eine andere Herausforderung, die neben den personellen Entwicklungen in den letzten Jahren mit Sicherheit eine große Rolle gespielt hat, war vermutlich die Pandemiezeit. Also weil ja vor allem das Gast- und Hotelgewerbe darunter enorm gelitten hat. Wie habt ihr die Zeit wahrgenommen?
Es war sehr, sehr, sehr fordernd. Wir hatten ein super Team. Es sind bis auf ein, zwei Ausnahmen alle geblieben, die bleiben konnten. Wir haben irgendwie versucht, das Ganze aufrechtzuerhalten. Wir hatten natürlich im Hotel die Möglichkeit, mit den Geschäftsreisenden noch ein bisschen in die Kasse was zu spülen, was natürlich nicht im Verhältnis steht zu dem, was normalerweise an Bewegung im Laden ist. Restaurant war ganz schwierig, zumal die Gegebenheiten einfach auch so schlecht und schwammig definiert waren, dass wir im Nachgang jetzt ja immer noch nicht durch sind mit diesen ganzen Abrechnungen und so weiter. Das ist gerade so der letzte Step, der bei vielen Selbstständigen gerade ansteht, diese Überbrückungshilfen abzurechnen. Es hat was mit einem gemacht, weil du auch einfach, früher habe ich immer gesagt, naja, was soll mir passieren? Geschlafen und gegessen wird ja immer. Also das kannst du nicht online machen. Du kannst jetzt nicht sagen, ich schlafe online. Du kannst zwar online buchen, aber du kannst ja nicht, das kannst du nicht ersetzen. Schlaf wird gebraucht und genauso wie Essen und Trinken. Also habe ich mich vor der Pandemie immer auf sicherer Seite gefühlt mit meinem Konzept und habe gesagt, ja, das funktioniert halt, ne? Das sind Dinge, die Leute brauchen. Wenn es gut gemacht ist, kommen die Leute auch. Ja, und wenn hier so der Stecker gezogen wird, das war ja auch sowas, was so dieses selbstbestimmte Leben, Arbeitsleben, was ich führen wollte, wo dir einfach jemand Fremdes, also in dem Fall der Staat, den Stecker gezogen hat. Wo ich auch immer gesagt habe, das können die nicht einfach. Also ich habe mich da total gegen gesträubt auch zu Hause und war wirklich sauer. Und wir hatten das Herrenzimmer damals schon offen, aber in einem kleinen Konzept. Wir hatten ja eine kleine Immobilie vorher auf der Hochstraße in Andernach. Manche erinnern sich vielleicht, die dann auch da schon eingekauft haben. Wir haben aufgemacht und zwei Wochen später kam der Lockdown. Und dann stehst du da, hast einen voll neuen, mit Ware bestückten Laden und darfst nicht verkaufen. Außer so ein bisschen Click and Collect und was man da alles spontan noch auf die Beine stellen sollte. Und was viele da nicht verstanden haben, naja, dann verkaufst du die Klamotten halt danach. Nee, auch Mode hat ein MHD, ne? Also ja, die Saison ist irgendwann durchgelaufen.
Ja.
Du hast alles vorfinanziert. Das ist auch, dass alle immer denken, ja, das, was der über hat, das schickt er an den Lieferanten zurück. Ja, naja, schön wär's. Also den Lieferanten möchte ich gerne noch finden, der das mitmacht. Ne? Also man kann ein paar Agreements treffen, aber dass jemand alles zurücknimmt, das ist halt auch nicht der Fall. Und das war eine sehr, sehr herausfordernde Zeit für uns. Glaube ich, hatte so ein, zwei, drei Tage so im Lockdown so ein schwereloses Gefühl, wo ich gar nicht wusste, wo die Reise jetzt hingeht. Also dass du so wirklich so völlig aus dem Konzept gerührt bist.
Wie hast du den Boden unter den Füßen dann wieder gefunden?
Ich habe die Wichtigkeit gesehen, dass wir weitermachen. Ich habe halt gesagt, es bringt nichts, wenn ich jetzt einfach denke, ich ruhe mich jetzt darauf aus, dass es schon wieder besser wird, sondern ich habe gesagt, wenn alle schreien und meckern, dass es schlecht ist, ist es Zeit, einfach zu reagieren und zu machen. Also ich glaube, es gibt keine bessere Zeit, in sein Unternehmen zu investieren, wie wenn es schlecht geht drumherum. Also Krisen sind eigentlich dafür da, vielleicht auch, dass man sich überdenkt und dass man Dinge neu macht. Also mir war super wichtig, dass ich die Zeit nutze und einfach nochmal Dinge überdenke und nochmal auch neu mache und Anschaffungen gemacht, Sachen renoviert. Und ich habe mal gesagt, ja gut, wenn alles jetzt 10 Jahre mit Volldampf vor die Wand gefahren wird, dann macht es keinen Unterschied, ob ich jetzt noch eine neue Spülmaschine gekauft habe oder ein neues Besteck. Das ist im Endeffekt dann egal. Aber dann will ich, wenn es losgeht, auch wieder richtig arbeiten können. Und das war mir wichtig, dass wir da einfach weitermachen.
Wenn wir jetzt die letzten 10 Jahre dann auch mal so ein bisschen Revue passieren lassen, also ihr werdet ja diesen Herbst wahrscheinlich auch eine kleine Jubiläumsfeier machen. Was würdest du nochmal genau so wieder tun?
Was ich genauso wieder tun würde, wäre mich früh zu entscheiden, es zu machen. Weil ich glaube, je älter du wirst, desto schwieriger wird es für dich, weil du eine höhere Verantwortung hast. Du hast vielleicht schon ein Haus gekauft, eine Wohnung gekauft, du hast vielleicht schon Kinder. Ich glaube, mein Vorteil war, dass ich jung war. Also mit 24 denkst du anders als mit 34, jetzt 10 Jahre später. Das ist einfach so. Ich habe jetzt mehr Verantwortung, ich habe ein Kind, ich habe ein Haus. ich habe zwei Betriebe, ich habe Mitarbeiter, das sind alles Dinge, die machen mehr Druck innerlich, als wenn du das nicht hast. Ich war, ich hatte meinen Mann damals, meinen Freund noch, also das war für mich ja nichts an großer Verantwortung. Der hat damals noch studiert, mein Mann, und hat gerade seine Bachelorarbeit geschrieben, der ist in seinen Job gegangen. Wir haben am Anfang im Hotel gewohnt, das war auch ganz spannend. Das war auch so die erste Geschichte, um erstmal zu gucken, wie es läuft. Wir hatten dann oben das Studio, haben wir im Hotel, da habe ich dann mit ihm ein halbes Jahr verbracht, bis es dann doch zu eng wurde. Es war ja keine große Verantwortung. Wenn ich aber heute sehe, dass ich ja doch ein größeres Rad drehe, muss ich einfach auch ganz anders rangehen an die Sache.
Das heißt, dein Partner ist ja auch eine unfassbar wichtige Stütze für dich in deinem Alltag einfach. Wie lange begleitet ihr euch jetzt schon?
Wir sind dieses Jahr 11 Jahre zusammen und ja, das ohne ihn geht's gar nicht. Also das ist einfach auch so diese Konstante, die ich habe zu Hause an meiner Seite. Mein Mann ist jemand, der mich ohne Ende unterstützt und mir den Rücken frei hält. Ist etwas ruhiger von der Art, was ja manchmal auch ganz gut ist bei mir. Der kriegt mich ganz schnell wieder runtergekocht, wenn ich dann doch mal irgendwie was ganz engstirnig sehe oder ausflippe. Kann auch passieren. Und das funktioniert gut.
Wir hatten ja jetzt gerade schon so ein bisschen das Corona-Thema aufgemacht. Du hast ja schon ein bisschen erzählt, wie es euch vor allem auch im Hotelgewerbe betroffen hat oder eben auch nicht. Was ihr aber trotzdem in der Andernacher Innenstadt gemacht habt, ihr habt super schnell reagiert und habt ganz spontan quasi den Kiez-Kiosk geöffnet. Wie habt ihr euch da ausgetauscht? Wie wart ihr vernetzt?
Auch da haben wir immer schon eine gute Basis an Händlern, die aktiv sind und die sich austauschen. Und wir saßen auch dann irgendwann mal so auf der Straße zusammen in der frischen Luft. Weil anders war es ja gar nicht erlaubt, ne?
Ja.
Und mit Abstand natürlich. Und dann haben wir gesagt, also ganz ehrlich, es ist doch nicht normal. Warum darf jetzt ein Discounter T-Shirts, Hosen, Pullover verkaufen und wir aber nicht? Also wo ist da die Sinnigkeit? Und wir wollten den Spiegel vorhalten, den ganzen Verordnungen. Wir hatten auch damals noch mit der Verwaltung ein bisschen zu kämpfen. Also unser Ordnungsamt war jetzt nicht gerade so easy in der Corona-Zeit. Das ist heute ein bisschen einfacher geworden, mit der Behörde umzugehen, weil wir uns auch so unseren Status erarbeitet haben. Es war da in der Zeit so, dass sie halt dann auch so viel von oben runtergeschüttet haben. Die haben auch ihre Vorgaben bekommen. Klar, das muss man auch irgendwie respektieren. Aber das wird dann schon sehr schwierig umgesetzt, meiner Meinung nach. Und dann haben wir aber auch gesagt, naja, wir sind zwar viele kleine Händler, aber gemeinsam sind wir auch wie ein großer. Also wir zahlen ja unsere Gewerbesteuer, wir halten die Innenstadt am Leben und es ist ja auch so, dass eine Innenstadt nicht von Verordnungen lebt. Die lebt ja von uns. Und wenn man das einmal der Politik auch vermittelt hat, zu sagen, okay, wenn ihr nicht auch mal irgendwie einen Schritt auf uns zugeht, dann ist so eine Innenstadt halt auch nicht möglich. Dann ist niemand mehr, der kommt und dann ist auch kein Budget mehr da für andere Dinge. Also wir sind super wichtig. Wir sind eigentlich das, warum Leute ja auch nach Andernach kommen. Gastronomie, Hotellerie und Einzelhandel. Du gehst ja nicht in die Stadt und guckst dir leerstehende Gebäude gerne an. Das machst du ja nun mal nicht. Und da haben wir halt dann direkt reagiert und gesagt, nee, jetzt machen wir mal so einen kleinen Schildbürgerstreich und machen mal den Kiez-Kiosk auf und verkaufen dann im Verhältnis, wie wir dürfen, Lebensmittel mit unserer Ware gemischt. Und dann ist das eigentlich ganz unterhaltsam auch gewesen.
Wie ist das bei euren, wie nennt man das dann, Gästen?
Kunden?
Angekommen? Ja. Kunden, ja. Danke.
die fanden es super. Also es sind dann viele einfach auch vorbeigekommen, weil sie das eine charmante Lösung fanden, des Ganzen. Also wir haben es jetzt nicht gemacht, um damit den riesen Reibach zu machen. Das war nicht das Ziel der Aktion. Das ging eigentlich drum zu sagen, nö, wir sind hier gemeinsam am Standort und wir ziehen jetzt an einem Strang und wir sehen das nicht ein, dass wir uns einfach hier wegducken sollen, weil Corona ist. Das funktioniert nicht. Also wir sind immer noch aktiv, wir sind immer noch da und wir machen jetzt weiter. Und dann haben wir halt dann auch dann die Stadtspitze dann zur großen Neueröffnung vom Kiez-Kiosk eingeladen. Dann standen halt natürlich auch dann irgendwie ein paar Kameras drauf gerichtet, das SWR wusste Bescheid. Und das war dann, glaube ich, auch ganz gut geplant von uns allen. Die konnten ja gar nicht groß was sagen. Also das Ordnungsamt war dann raus, es gab keine Kontrollen mehr bei uns in dem Kiez-Kiosk und alles. Das war dann so, die wurden relativ gut zurückgehalten. Und wir sind eigentlich so damit durchgekommen dann auch und haben uns damit auch ein bisschen Respekt erarbeitet.
Und darüber hinaus habt ihr, glaube ich, sogar im gleichen Jahr noch den Leerstand am Marktplatz erkannt, wo ja früher mal eine große Parfümkette ihr zu Hause hatte. Und dann stand der Laden ja relativ lange leer. Und trotz Pandemie habt ihr quasi diesen Mut gehabt, den Leerstand für euch zu nutzen und das Herrenzimmer umzuverlagern. Was hat euch die Gewissheit gegeben, dass es funktionieren wird?
Ist immer auch so meine Einstellung. Es geht nie 10 Jahre bergab. Also wir haben jetzt gerade auch vielleicht eine relativ schwache Konsumzeit, wird ja gerade auch gesagt. Es wird wenig investiert, es wird wenig gebaut. Das kriegen wir natürlich auch an allen Seiten mit. Dennoch sage ich immer weitermachen, weil es geht nie 10 Jahre bergab, es geht immer weiter. Und wenn es dann wieder gut ist, dann will ich auch vorbereitet sein. Das musst du zwar mitmachen, die Durststrecke, und musst es richtig planen. Glaube aber auch, wenn du dich immer wieder neu erfindest und immer wieder neue Impulse setzt, dass das auch die Kundschaft, die da ist, auch honoriert und dich eher noch mehr unterstützt. Weil es fällt ja auch viel weg. Du siehst ja, die ganzen Großen schmieren ja gerade auch ab. So Galeria Kaufhof haben wir gerade als großes Thema ja auch gehabt mit der Insolvenz wieder. Und das heißt, die da sind, müssen sich umso mehr ins Zeug legen und umso mehr investieren und es schön machen, weil das wird honoriert am Ende.
Vielleicht müssen wir kurz nochmal aufklären, was das Herrenzimmer denn eigentlich ist. Also was versteckt sich hinter diesem Concept Store?
Genau, wir sind nicht nur ein Laden für Bekleidung, sondern wir haben auch eine kleine Espresso-Bar mit drin. Wir sind nicht nur ein Ort, wo man sein neues Outfit findet, sondern auch ein gutes Gespräch haben kann, wo man zusammenkommt, wo man sich trifft. Denk gerade so an samstags morgens, wenn wir da Markt vor der Tür haben, kommen viele einfach nur auf einen Kaffee rein, unterhalten sich. Es sind immer die gleichen Grüppchen mittlerweile auch, die sich dort treffen. Und es ist eigentlich schön, dass wir so einen Ort schaffen, wo die Leute sich wohlfühlen, wo man miteinander sich austauscht.
Als ihr angefangen habt, wart ihr zu zweit, als ihr den Laden aufgemacht habt? Macht ihr das immer noch gemeinsam?
Leider nicht mehr. Also wir waren sogar ursprünglich mal zu dritt. Dann haben wir halt die Verlagerung Richtung Markt angestrebt und dann ist eine Gesellschafterin ausgeschieden, wo sie gesagt hat, ja okay, das war eine schöne Reise bis hierhin. Ich drücke euch die Daumen, ich komme gerne als Kundin vorbei für meinen Freund und dann machen wir das schon weiterhin, trotzdem, dass wir uns über First Friday und alles andere vernetzen. Ja, wir waren dann noch zu zweit über, reiß das Thema ganz kurz an, es stand eine Krankheit mit im Raum bei meiner zweiten Gesellschafterin. Möchte nicht so viel ins Detail gehen, weil das auch jetzt einfach vielleicht ungerecht wäre, das nochmal so komplett in der Öffentlichkeit rauszuhauen. Aber es wurde schwierig, wir haben uns dann an einem gewissen Punkt darauf geeinigt, dass es besser ist, dass wir uns auftrennen. Sie ist mittlerweile verstorben. Und dann stand ich dann mit einem Laden dann alleine auf einmal da. Was so jetzt vorab nicht geplant war, aber es war für mich so der Weg, das musste halt so gemacht werden leider, in dem Fall einmal, ja.
Und warum war der Fokus so auf Herrenbekleidung? Weil du, wie du ja eben schon so schön gesagt hast, und wo soll ich jetzt noch einkaufen gehen? Ist das so entstanden?
Ja, auch, es hat mir einfach gefehlt vor Ort und Damengeschäfte haben wir recht viele. Und für Männer haben wir halt wirklich kaum was. Und da habe ich gesagt, das ist eine Lücke. Also wir haben ja nicht nur Frauen in der Stadt, die unterwegs sind. Also wir müssen ja auch die Männer irgendwo anziehen. Ja. Und da habe ich dann direkt gesagt, okay, das ist wichtig, dass wir da einen Laden wieder hinkriegen, der funktioniert auch. Ne? Mhm.
Und suchst du alleine die Bekleidung aus, die ihr in dem Store aushängt? Oder ist das so eine Teamentscheidung, die da entsteht?
Es ist Teamentscheidung, ja. Tatsächlich, ja. Wir sind ein kleines Team, mein Azubi auch dabei, der darf auch mit zur Order zwischendrin. Aber wir entscheiden das zusammen und das ist auch gut so, weil ich kann ja nicht alles vorgeben. Ich muss ja auch abgeben können und muss auch einen Kompromiss finden oder ich muss mir auch was anderes mal anhören, weil es geht ja nicht nur, dass ich sage, okay, das gefällt mir jetzt gerade ganz gut, deswegen wird das alles so gemacht, wie ich das will, sondern auf der Fläche sind ja auch am Ende die Mitarbeiter dafür mitverantwortlich, dass es funktioniert und wenn ich denen nur alles hinhänge, haben die auch gar keinen Bezug dazu.
Worauf legt ihr Wert bei der Auswahl?
Alltagstauglichkeit, gute Qualitäten, sehr gute Qualitäten und dass die Dinge langfristig getragen werden. Also es ist keine Fast-Fashion-Geschichte bei uns, sondern es ist einfach so, dass wir sagen, wir möchten neue Lieblingsteile, die lange getragen werden. Und das ist für mich auch dann das, was es nachhaltiger macht.
Mhm. Was macht dir denn an der Arbeit im Herrenzimmer am meisten Spaß?
Was macht mir am meisten Spaß? Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, so das Gesamte. Also dieses mit Kunden in der Interaktion sein, auch jemandem mal einen neuen Impuls zu setzen, das Optimale rauszuholen aus jemandem. Und wir begleiten natürlich ganz unterschiedliche Geschichten manchmal auch. Wir haben auch Gäste, die für eine Hochzeit einkaufen kommen oder für einen neuen Job. Und dann hört sich auch einfach gerne die Story dazu an. Was hat derjenige mit den Sachen vor? Das ist einfach schön zu beobachten auch.
Da kann ich dir vielleicht eine lustige Anekdote erzählen, die du noch gar nicht kennst. Ich weiß nicht, ob es dir schon erzählt wurde. Du hast meinen Chef eingekleidet für seine Hochzeit.
Ja.
Und sein Schwager kam unabhängig davon auch zu dir in den Laden und hat sich auch einkleiden lassen für eine Hochzeit. Hat dir aber nicht gesagt, für welche. Und am Tag der Veranstaltung standen beide im gleichen Outfit da.
Ja, dann hat das gut zu beiden gepasst, würde ich sagen, in dem Moment. Ja, also, ja, man hat natürlich sichere Banken manchmal, wenn jemand, man greift natürlich manchmal auch gerne Sachen öfter und dann hat es wahrscheinlich gerade genau gepasst. Ja, hätten die beiden sich mal besser zu erkennen gegeben.
Hätten die beiden
gegeben,
sich mal besser abgestimmt.
Ja, doch. Aber jetzt, wo du sagst, die Geschichte habe ich einmal, einer von beiden hat es mir erzählt, ja.
Ja, du hast ja nicht nur unseren Geschäftsführer, sondern auch schon mal einen richtigen Hollywood-Star eingekleidet. Plauder doch mal ein bisschen mit uns aus dem Nähkästchen.
Ja, das war eigentlich eine super krasse Story. Wir hatten einen Betriebsausflug. Wir haben gesagt, okay, wir müssen mal auch mal wieder raus und haben so eine Trinkgeldkasse, wo wir immer unser Budget reinsammeln und sagen, davon machen wir einen schönen Betriebsausflug. So. Mhm. Dann sind wir auf dem Weg nach Maastricht und es war so ein Brückentag, so das war, glaube ich, der 31.10., glaube ich. Und dann haben wir aber gesagt, ja, naja, es ist Brückentag, es kann ja doch was sein im Laden, es muss ja doch irgendwie besetzt sein. Also habe ich meinen Mann verdonnert, du nimmst jetzt mal schön deinen Laptop mit, dann kannst du zur Not da arbeiten, wenn nicht viel los ist in der Stadt, aber der Laden muss besetzt sein. Das hat sich noch ein Kunde bereit erklärt, mitzumachen und wir waren Richtung Maastricht und dann klingelte mein Telefon. Mein Mann war dran, sag ich, was ist denn jetzt schon los? Was brauchst du? Du glaubst nicht, wer gerade hier ist. Sag ich, wer soll denn da sein? Das ist irgendwie 22:30, ne? Keine Ahnung, sag ich, hab irgendeinen Namen von einem Stammkunden gesagt. Orlando Bloom ist bei uns im Laden. Sag ich, na klar, und Lady Gaga läuft auch noch hinterher. Sag ich, was habt ihr heute Morgen schon getrunken? Nein, das ist der wirklich. Und ich nur so, ach Quatsch. So, er wollte natürlich kein Foto machen mit ihm, wollte mir nichts zuschicken, keine Beweise. Sag ich, kannst mir viel erzählen, ich habe keine Beweise, also glaube ich dir das erstmal nicht. Hab dann aber eine Kollegin losgeschickt und hab gesagt, weil er sich so geziert hat, check mal kurz im Laden, da ist irgendwas los. Der Andi behauptet, da wäre Orlando Bloom im Laden. Ich habe sie am Telefon behalten und es war dann wirklich so, dass er da stand, sehr schüchtern war und auch jetzt nicht so wirklich fotoaffin. Mhm. Und dann war für mich eigentlich so der ganze Ausflug gelaufen. Das war dann so, dann passiert einmal was in der Art dass, und ich bin nicht da. Also gefühlt ist man so mit dem Laden verbunden und immer da und dann passiert sowas und dann bist du nicht da. Mhm. Ich saß fix und fertig in Maastricht und eigentlich war alles schon vorbei. Das Einzige, woran ich mich noch klammerte, war, er hat hoffentlich nicht seine Frau dabei. Also fragte ich den Andi, hat er seine Frau dabei? Mit wem ist denn der verheiratet? Sag ich, naja, also Katy Perry sollte man schon kennen. Wie? Sag ich, ja, natürlich, sind verheiratet. Nee, die ist nicht dabei. Sag ich, ja, Gott sei Dank, immerhin ein Teil, was ich nicht verpasst habe.
Ja.
Was dann aber ein paar Stunden später auch nochmal revidiert wurde, denn er rief dann nochmal an. Der ist schon wieder hier, diesmal mit seiner Frau. Ich so, okay, alles klar, ich komme gleich nach Hause, hier ist alles gelaufen für mich. Betriebsausflug
beendet.
Brechen wir an dieser Stelle am besten ab, weil ich bin jetzt eh nicht mehr aufnahmefähig. Und hat dann das große Glück, dass er wiederkam. Also er war eine ganze Woche im Endeffekt da, was wir ja gar nicht wussten in dem Fall erstmal. Und er stand dann mittwochs, glaube ich, stand er dann im Laden wieder und hat dann ganz nett geplaudert mit uns.
Mhm.
Kaffee getrunken, Klamotten geschaut.
Lassen.
Ja, das Problem war einfach auch, dass viele natürlich dann auch mitbekommen haben, was in der Stadt ist. Und es wurde dann schon relativ schnell wuselig für ihn. Mhm. Seine Assistenz hat dann so ein bisschen noch geguckt und mitgenommen. Und seine Tochter hat die ganzen Schuhe ausgepackt. Das war auch süß. Und super, super entspannter Kerl. Toller Gesprächspartner auch. Also der hat mich mehr gefragt als ich ihn.
Mhm.
Was man sich bei mir ja gar nicht vorstellen kann, dass ich mal weniger rede als jemand, aber das ist halt so unrealistisch. Wenn du jetzt irgendwie in der Großstadt bist, Berlin oder so, und du gehst über die Straße und siehst, dann würdest du es jetzt nicht so gravierend empfinden, aber du bist halt in Little Andernach. Du stehst da irgendwie in der 32.000 Einwohnerstadt und da laufen einfach Weltstars bei dir durch den Laden.
Mhm.
Und das war halt so auch so schön, dass er mehrfach kam. Der war, glaube ich, dreimal da. Das ist ja auch ein Zeichen, dass es ihm bei uns gefällt und das ist natürlich mega.
Auf eurem Instagram-Kanal gibt es auch einiges zu stöbern. Mhm. Ihr seid ja super aktiv, teilt auch total viel aus eurem Team. Wenn man euch da ein bisschen verfolgt, dann sieht man auch, dass euer Team noch super jung ist zum Teil. Wie ist der Arbeitsalltag mit der Gen Z?
Gut bis jetzt. Also gibt natürlich immer so Sachen, die man aus seiner Zeit noch kennt, als man seine Ausbildung gemacht hat, die heute einfach anders sind. Also da reden wir wieder von diesem Thema Work-Life-Balance.
Mhm.
Das ist heute wesentlich wichtiger. Wenn die Gen Z schon einsteigt. Also das ist doch manchmal, gibt es da schon ein Potenzial, wo man dann drüber sprechen muss und sagen muss, okay, also wir können über alles reden und wir können auch viele Dinge machen.
Mhm.
Es ist aber doch noch am Ende so, dass es einen Arbeitsalltag geben muss, der realistisch ist. Und das funktioniert aber mit unserem Azubi super und mit unseren jungen Leuten. Wir haben da jetzt nicht so Riesenprobleme mit. Es funktioniert.
Mhm. Worauf achtest du heute bei Neueinstellungen?
Tatsächlich nicht auf Noten oder Zeugnisse, so dieses Klassische, eigentlich gar nicht. Sondern mich muss jemand überzeugen im Gespräch. Ich muss das fühlen, dass er zu uns passt.
Mhm.
Und dann, klar, arbeiten lassen und siehst du eigentlich am besten, ob es jemand kann oder nicht. Ne? Das kann dir jemand viel erzählen und kann dir jemand auch die besten Noten vorlegen. Aber wenn derjenige halt irgendwie mit den Leuten nicht interagieren kann oder den Job nicht machen kann, dann hilft es dir alles nichts.
Und achtest du bei deinen Mitarbeitenden auch darauf, dass die von dir quasi so eine kleine Schulung am Anfang bekommen? Oder wählst du Mitarbeitenden aus, die schon so einen kleinen Blick für Stil auch schon mitbringen?
Also ich gehe jetzt mal von unserem Azubi aus, der ist ganz lustig in unser Konzept reingerutscht. Der ist als Schulpraktikant zweimal da gewesen und dann hast du natürlich auch ein bisschen Fokus drauf, dann einmal den Laden so ein bisschen zu erklären und ihn mitmachen zu lassen. Durch dieses Praktikum war es dann so, dass es sich herauskristallisiert hat, dass es super passt.
Mhm.
Und dann haben wir ihn dann gefragt, ob er nicht sich eine Ausbildung vorstellen kann bei uns.
Mhm.
Und dann kam da so eins zum anderen. Du hast natürlich welche, die sich schon super auskennen oder die auch einen guten Stil haben. Den musst du es dann auch gar nicht immer erklären. Manche haben es ja auch einfach im Blut.
Mhm.
Auf der anderen Seite musst du natürlich immer auch ein paar Materialien erklären. Was macht ein Leinen? Was macht ein Tencel? Also das sind Dinge, die du natürlich schulen in Anführungszeichen musst. Aber es geht ja auch dann wirklich so während des Verkaufens oder in der Situation einfach.
Mhm. Neben Instagram bedient ihr ja auch einmal im Monat sozusagen eine Offline-Marketing-Plattform mit dem First Friday, wo du ja auch immer super aktiv mit dabei bist, das Ganze auch immer ordentlich promotest. Was hat das mit dem First Friday eigentlich auf sich?
Genau, das ist auch von der Händlergemeinschaft eine Sache, die initiiert wurde und durch die Stadt auch mit unterstützt wird finanziell. Da geht es darum, dass wir jeden ersten Freitag im Monat Welt kreieren für die Leute unter dem Thema.
Mhm.
Jetzt haben wir zum Beispiel beim nächsten Mal von Mafia bis Spaghetti, also alles italienlastig ausgelegt und es wird dekoriert, es wird ein Rahmenprogramm geboten, wir haben Musik, wir haben Essen, wir vernetzen uns alle miteinander und auch mit neuen Leuten, was super wichtig ist.
Mhm.
Und haben bis 22 Uhr offen, die Stadt ist wirklich knallvoll, wir haben dann oft die Situation, dass wir auch mal an Lieferanten fragen, habt ihr nicht Lust mitzumachen, wollt ihr nicht einen Pop-up machen? Und dann ist es, wenn das gerade auch größere Labels sind, ja, Andernach, okay, ja, gucken wir uns mal an. Und dann stehen die da mit völlig weit aufgerissenen Augen, wenn die sehen, welche Menschenmengen das doch mittlerweile bewegt und wie toll das funktioniert, was dann los ist und was dann auch funktioniert am Ende des Tages. Und das ist dann schön, dass man mit so einer Kleinstadt doch wirklich mehr kann, wenn man das Potenzial sieht und einfach auch dran glaubt und umsetzt.
Was ist das primäre Ziel, das der First Friday verfolgt?
Ich glaube, es ist einfach auch das Image der Kleinstadt zu wandeln.
Mhm.
Würde ich jetzt sagen. Es geht nicht nur ums reine Verkaufen, weil das darfst du nicht so sehen eigentlich. Also es ist keine Verkaufsveranstaltung in dem Sinne, sondern es ist dafür gedacht, ein gutes Image bei den Leuten zu etablieren, uns zu zeigen, was können wir in der Stadt, was haben wir für ein Angebot und das muss ja langfristig auch dann über den Monat funktionieren. Also es ist manchmal auch so voll und dann sind die Männer ja auch nicht unbedingt, dass sie sich jetzt dann irgendwie vor 30 Leuten, die drumherum stehen, auch noch gerade mal umziehen wollen.
Mhm.
Sondern wir haben dann immer so dieses Thema, klar, es gibt welche, die kaufen super gerne an dem Abend ein, aber manche lassen sich inspirieren und kommen dann einfach die Zeit danach und das zieht sich dann immer über einen ganzen Monat und dann geht's schon mit dem nächsten First Friday weiter.
Mhm. Und wie werden die Themen festgelegt? Also zum Beispiel jetzt, was war es, von Spaghetti bis Mafia?
Von Mafia bis Spaghetti, genau.
Mafia bis Spaghetti.
Wir haben immer so ein Kreativ-Hub und dann werden nochmal so brainstorm-mäßig alle Themen nochmal durchgesprochen und werden neue Themen genommen oder auch mal gesagt, okay, was funktioniert denn letztes Jahr super? Sollen wir da nochmal ansetzen und das Thema nochmal ausbauen oder nochmal mit aufnehmen unter einem neuen Namen oder ein bisschen feingeschliffen einfach und so kommt das eigentlich dann zustande. Da kommen mal ganz lustige Vorschläge, manchmal auch, die dann vielleicht nicht gemacht werden, aber das funktioniert dann schon immer ganz gut.
Du suchst ja eigentlich auch immer regelmäßig für den First Friday eben Kooperationspartner aus, hast du ja gerade schon erwähnt. Wie kommen die verschiedenen Kooperationen zustande? Also du hattest ja beispielsweise auch schon mal mit dem Porsche-Zentrum in Koblenz zusammengearbeitet. Das ist ja jetzt was man nicht unbedingt mit Herrenmode assoziieren würde. Und ein Porsche-Pop-Up-Store ist jetzt vielleicht auch ein bisschen schwieriger als, sagen wir mal, ein Armed Angels-Pop-Up-Store zu co-kreieren.
Also ich glaube, man muss natürlich dann auch schauen, was ist die Zielgruppe
und
was mögen Männer? Und Männer mögen Autos.
Mhm.
Das ist immer noch klassisch, so Fußball, Autos, wir haben jetzt bald auch ein Fußball-Pop-Up nochmal mit einem Hersteller und das sind Dinge, die funktionieren super und Porsche tatsächlich ist in der Kundschaft, bei uns auch die Mitarbeiter und auch Kunden von dort, die dann uns wieder kennen und empfehlen. Und dann kam eins zum anderen und wir wurden tatsächlich gefragt. Und das fand ich toll. Also, dass wir uns den Status schon so aufgebaut haben mit dem First Friday, dass wir mittlerweile angesprochen werden. Weil früher war das so Klinkenputzen. Dann bist du hingegangen, ach, habt ihr nicht Lust? Und dann musstest du immer relativ viel geben von dir. Also musstest du wirklich Überzeugungsarbeit leisten. Und jetzt werden wir gefragt. Und das ist ja das, wo wir hinwollen eigentlich. Dass es so ist, dass wir gefragt werden.
Abgesehen davon, was sich jetzt für euch als Laden in Anführungszeichen verändert hat, was würdest du sagen, hat sich seitdem in Andernach verändert?
Dass die Kunden, die dort sind, auch dort bleiben. Also es gab ja früher, denke ich, auch eine Zeit, wo viele auch gesagt haben, nö, das ist mir jetzt nichts in der Innenstadt irgendwie so an Sortiment, da fahre ich lieber weg. Und wir haben so durch den First Friday und diese Aktivität der Händlergemeinschaft es hinbekommen, dass die Leute das positiv sehen, was wir vor Ort haben. Und die sehen ja auch im Umfeld, wir haben ja andere Städte, wo es eben nicht funktioniert, der Einzelhandel. Und da wollen die ja alle nicht hin. Die sagen, nee, wir haben jetzt hier was vor Ort, das finden wir super, diese Gemeinschaft, die funktioniert, die Läden sind super und das unterstützen wir. Wir lassen unser Geld jetzt wirklich positiv gesehen hier im Ort und nicht mehr online oder in einer anderen Stadt, weil wir möchten das erhalten hier.
Mhm. Wenn du grob schätzen müsstest, was glaubst du, wie groß mittlerweile so der Umkreis ist, aus dem deine Kunden oder aus dem eure Kunden so kommen?
Das kannst du so gar nicht definieren. Das ist für mich gar nicht manchmal so nachvollziehbar, weil die natürlich auch nicht immer ihre Adresse geben. Ja. Was ich spannend finde, ist natürlich, wir haben Kunden aus Berlin zum Teil, die dann irgendwie eine Verbindung haben nach Andernach. Und da habe ich einen dabei, der dann regelmäßig alle paar Monate mal hier vor Ort ist und sagt mir auch dann ganz klar, ich habe gar keine Lust mehr, durch 10 Läden in Berlin zu laufen, bis ich meine Sachen mal irgendwie zusammen habe. Ich komme nur noch hier hin, hole meine Sachen, ich freue mich, ich habe eine ganz tolle Auswahl, die für mich getroffen wurde und gehe nach Hause und bin zufrieden und habe den Stress nicht mehr.
Was ist das Schönste, was du aus den Jahren vom Herrenzimmer mitnehmen würdest für dich?
Ich glaube wirklich die Begegnung mit den Leuten. Das ist dann auch nicht ein Moment, das ist wirklich dieses, wenn man einfach mal mit Leuten auch spricht, wo kommt ihr her, was macht ihr hier? Und dann hast du so viele schöne Geschichten auch, die du hörst und kommst in so nette Gespräche rein und hast so viele Kontakte und einfach auch dieses gemeinsam was bewegen. Also du sagst, es ist ja schon ein sehr junges Team. Wir haben auch natürlich eine andere Mitarbeiterin, die nicht in der Gen Z anzusiedeln ist, sondern auch schon ein bisschen älter. Und diese Mischung macht es bei uns total. Also, dass wir gemeinsam an einem Strang super viel bewegen können und das macht mich stolz.
Du hast ja vorhin noch gesagt, dass ihr eigentlich die Sachen immer gemeinsam aussucht. Wer hat das letzte Wort? Die Mehrheit oder du?
Ich glaube, wir einigen uns immer sehr gut. Also wir sind sehr hitzig manchmal. Also ich denke gerade an unsere Mitarbeiterin, die da doch sehr, sehr klar immer definiert, was sie gut findet. Und also wir kriegen das immer gut hin. Und am Ende denke ich mir immer, wenn jemand dann auch mir ganz klar zu verstehen gibt, okay, jetzt sieht das wäre perfekt, dann glaube ich da auch dran. Und wir machen es manchmal auch einen Spaß. Dann sagen wir, okay, wir nehmen deinen Teil und wir nehmen meinen Teil, dann wollen wir mal gucken, welches sich besser verkauft. Dann hast du mal so ein paar Experimentierteile. Und das am Ende, es bleibt nicht viel über. Das ist das Gute einfach. Wir müssen jetzt keine Riesen-Sale-Aktionen machen und haben jetzt die Hälfte der Ware noch über. Es geht sich immer gut aus und das ist, glaube ich, wichtig, dass am Ende dann die Ware auch funktioniert.
Gab es mal einen Teil, von dem wir gar nicht gedacht hätten, dass es funktionieren würde und dann überraschenderweise eingeschlagen ist, wie eine Bombe sprichwörtlich, und dass das dann immer nachgeordert wurde?
Kann mich jetzt nicht spezifisch an einen Teil erinnern, aber wir haben oft den Fall, wo wir denken, dass wir es super feiern und die Kunden aber nicht. Das ist dann manchmal so ein, zwei Teile. Und dann ist es aber so, dass dann nächste Saison das auf einmal wieder aufploppt bei anderen Herstellern in der Art und dann wollen es alle haben. Also wir sind manchmal ein Stück zu früh mit manchen Artikeln. Auf der anderen Seite sind es oft die Dinge, die sehr außergewöhnlich sind, sehr ausgefallen sind, sowohl farblich als auch vom Muster, die funktionieren. Und so sichere Banken gibt es dann manchmal schon gar nicht mehr, wo du jetzt sagst, ja okay, jetzt nehme ich mal so ein Basic-Dingsbums und dann funktioniert das schon, weil es geht ja immer. Ist nicht immer so.
Wie praktisch ist es denn, einen eigenen Laden zu haben?
Für den Kleiderschrank ist es schlecht, weil der immer aus allen Nähten platzt und man ganz oft ganz viel aussortieren muss, weil ich dann auch so bin, dass ich sage, ja, aber ich muss ja was von der Fläche anziehen, was gerade da hängt. Und das macht's natürlich dann auch immer so, dass man neu braucht, aber ich schaue dann immer, dass die Sachen in gute Hände kommen und den Lebenszyklus, dass wir den woanders noch weiterführen können.
Und ansonsten ist man natürlich auch bei euch immer bestens mit Kaffee versorgt, ne?
Das stimmt, ja. Und anderen Getränken.
Und anderen Getränken, klar.
Von euch.
Ich möchte noch mal kurz zusammenfassen, Tobi. Du bist Hotelier, Storebesitzer, in gewisser Weise auch irgendwie Eventplaner, könnte man sagen, im Zuge des First Friday. Und bei dem ganzen Trubel kann man irgendwie eine Sache ja vielleicht manchmal auch so ein bisschen vergessen, das Privatleben. Aber das wurde ja letztes Jahr ganz schön auf den Kopf gestellt bei euch.
Ja, das wurde sehr stark auf den Kopf gestellt. Also wir hatten bis 2021 ja noch ein Restaurant mit im Hotel mit drin. Und da sind wir durch diese Corona-Zeit ja durchgeschwommen. Und dann habe ich irgendwann aber auch gesagt, okay, das ist eine schöne Reise bis hierhin gewesen. Das hat funktioniert, es war voll besetzt. Wir haben also keinen finanziellen Grund gehabt, das Ganze zu schließen, aber einen emotionalen einfach, wo ich gesagt habe, okay, es kann ja nicht sein, dass ich jetzt das Herrenzimmer umlagere an einen Marktplatz, das jeden Tag offen hat und ich aber noch abends in der Gastro stehen soll. Das ist irgendwann nicht mehr realisierbar und für uns war es von Anfang an klar, wo wir uns kennengelernt haben, wir wollen Familie auch haben irgendwann. Und jetzt ist es bei zwei Männern natürlich nicht so einfach, wie wenn das ein Heteropaar macht, dann muss man halt über andere Wege schauen, wie man ein Kind bekommt. Und das ist natürlich auch ein sehr langwieriger Prozess für viele. Und wir haben uns dann irgendwie auch in der Corona-Zeit schon informiert, ja, okay, was haben wir für Möglichkeiten? Hatten dann ein Gespräch in Koblenz und dann nochmal einen anderen nach, weil das in Koblenz nicht so lief, wie wir uns das vorgestellt haben. Und haben dann unsere Unterlagen erstmal da liegen gehabt, die wir ausfüllen sollten. Wer mich kennt, weiß, dass Bürokratie mein bester Freund ist, nämlich gar nicht. Mhm. Und dann liegen da Tonnen an Papieren, die du ausfüllen musst. Du musst einen Lebensbericht schreiben, was auch nochmal spannend ist, weil man quasi beim ersten Schrei anfängt und bis in das Jetzt sein Leben nochmal reflektiert. Mhm. Das kann sehr emotional sein, habe ich festgestellt, was ich gar nicht so von mir kenne.
Was genau darf ich mir jetzt darunter vorstellen? Was genau musste da alles rein?
Alles. Deine Hürden, deine Sachen, die dich weitergebracht haben, deine Sachen, die dich ausgebremst haben. Wie bist du aufgewachsen? Was hast du für ein familiäres Umfeld? Mhm. Wie ist das Verhältnis zu deinen Eltern, zu deinen Geschwistern? Da muss eigentlich alles rein.
War das ein Leitfadenkatalog, den man da bekommen hat oder an dem du dich orientieren konntest? Oder musstest du das von selbst sozusagen?
Also du hast so einen Leitfaden schon. Du hast ein paar Fragen, die gestellt werden in diesen Formularen, die auch sehr unsexy gestaltet sind. Also du kannst es einfach per Hand da einfüllen auch zum Teil. Wir haben dann irgendwann gesagt, also gerade ich sage immer, mein Leitsatz ist eigentlich, muss schön sein. Das ist immer so erstes Kriterium. Ich sage immer so, das ist der erste Eindruck, den man hat. Und wir haben das komplett umgeschrieben. Wir haben das in der eigenen Vorlage irgendwann gemacht und als gebundenes Exemplar abgegeben, weil es uns wichtig war, dass es uns widerspiegelt. Und nicht einfach irgendwelches, dieses naturfarbene Kopierpapier von der Behörde, sondern es sollte ja auch, ging ja um unsere Familie. Und es ging ja nicht einfach darum, dass wir jetzt irgendwie einen Parkausweis beantragen. Und das ist schon so, dass ich auch zwischendrin mal einfach dann kurz eine Pause gemacht habe. Mhm. Und mal eine Woche nicht geschrieben habe. Und das hat jeder für sich gemacht. Und man beschreibt dann auch, wie man sich kennengelernt hat. Dann kommt das Thema Outing natürlich dazu, was ja auch nochmal eine Sache ist, die jetzt nicht so einfach immer ist. Mhm. Und das sind alles Dinge, die du verarbeitest in diesem ganzen Prozess. Und was ich am Anfang nicht verstanden habe, warum das so ist, aber im Nachgang ganz gut fand. Also sonst sagt man ja immer, ja, jeder darf Kinder bekommen. Warum müssen wir jetzt erstmal so ein ganzes Ding schreiben? Aber uns hat es weitergebracht in dem Prozess auch.
Wie ist es dann bei euch weitergegangen? Also ihr habt mehr oder weniger gemeinsam diesen Bericht ausgefüllt, jeder für sich, habt ihn dann gebunden und abgegeben. Was ist dann passiert?
Also wir hatten natürlich ein paar Gespräche mit dem Jugendamt, die dann auch zu uns vor Ort nach Hause kamen. Wir hatten das erste Gespräch, wie gesagt, in Koblenz, das ist nicht so toll gelaufen. Es war in der Corona-Zeit, da haben wir uns in so einem normalen Behördengebäude wiedergefunden. An getrennten Tischen haben wir gesessen, wie in der Schule, weil irgendwie Corona war. War jetzt nicht so das schönste Umfeld. Und auch nicht der netteste Gesprächspartner, den man haben kann. Und dann sind wir raus und haben beide irgendwie festgestellt, wir möchten gar nicht unsere Zukunft in die Hände von so jemandem legen, weil das ein sehr komisches Gespräch war. Und dann haben wir das erstmal schleifen lassen, haben dann aber andernach nochmal kontaktiert. Und da geht es ja um Pflegekinder tatsächlich nur, was wir uns am Anfang auch gar nicht vorstellen konnten, weil wir gesagt haben, wir haben immer diese Grundangst, dass das Kind irgendwann wieder zurückgeführt wird. Und dann haben wir die ersten Gespräche gehabt und da wurde uns die Angst auch genommen. Also es ist wirklich ein ganz kleiner Bruchteil, der nur rückgeführt wird in die Familie. Und die meisten Pflegeverhältnisse, über 90%, glaube ich, bleiben so bestehen. Und man kann auch ganz klar nochmal sagen, okay, wir möchten schon einen Fall haben, wo es wirklich vorab jetzt nicht so viel Potenzial für eine Rückführung gibt. Dann haben wir uns in den Prozess wiedergefunden, hatten alles ausgefüllt, dann müssen wir noch Führungszeugnisse beantragen, Gesundheitszeugnis braucht man noch, also so ein paar offizielle Sachen einfach, dann dauert es natürlich, bis alles da ist. Und dann wird man geprüft, dann wird es durchgelesen, geschaut, ob alles stimmt und dann kriegt man einen Anruf irgendwann. Und ja, dann kam irgendwann der Punkt, wo wir durchgeprüft waren. Und das heißt dann eigentlich nur, es kann irgendwann mal ein Anruf kommen. Ja, und dann haben wir uns nichts dabei gedacht, noch einen schönen Urlaub gebucht irgendwie im Mai letzten Jahres und dann gesagt, ja, es dauert bestimmt noch, das kann ja auch manchmal 2 Jahre dauern. Mhm. Ja, 6 Wochen später klingelte das Telefon. Kleine Überraschung, das ging jetzt schnell, hieß es dann nur. Und wir so, okay, wir hätten ein potenzielles Kind für euch. Die Kleine ist 3,5 war sie, als sie zu uns kam. Es war mittwochs und danach die Woche Dienstag ist sie eingezogen.
Also nicht viel Zeit zu reagieren.
Nee.
Wie also, habt ihr beide denn für euch untereinander erstmal reagiert?
Also es war natürlich nochmal das Lustige, was dazu kam, war, vorher wurde ich immer angerufen für alles.
Mhm.
Und genau bei dem wichtigsten Anruf wurde mein Mann angerufen. Also es war dann schon, das war schon so das Erste, was ich sagte, war, warum haben wir dich denn jetzt angerufen? Also,
vielleicht, weil du nicht ans Telefon gegangen bist.
Nee, ich habe mein Handy in der Hand gehabt sogar in dem Moment wahrscheinlich, oder in der Nähe gehabt. Er war in Köln auf der Arbeit.
Ja.
Und wir konnten uns dann quasi gar nicht sehen in dem Moment. Und er hat nur irgendwie, ich weiß noch ganz genau, ich hatte mich mal wieder bei einer Behörde, über das Finanzamt hatte ich mich aufgeregt, weil die tausendfach irgendwelche Unterlagen von uns wollten in der Zeit.
Mhm.
Und dann war ich total sauer und rief den Andreas an und dann sagte ich so, boah, die ist vom Finanzamt schon wieder und waren dann auf 180 gefühlt schon. Und dann sagt er so, setz dich mal hin, ich habe noch eine Nachricht für dich. Ich so, was ist denn jetzt noch? Ob ist noch irgendwas passiert? Das Haus brennt oder das Hotel ist voll Wasser gelaufen oder sonst irgendwas? Und dann sagt er so, ja, wir werden Eltern am Dienstag. Und ich nur so, was? Und dann haben wir die Unterlagen bekommen per E-Mail. Es hieß dann auch, okay, wir müssen zusammenschreiben, das Kind ist nicht vom Jugendamt Andernach, sondern das ist ein Notfallkind aus Trier. Die haben dort keine Familie gefunden, die es machen möchte.
Mhm.
Und Notfallkind heißt einfach, es muss akut aus einer Familie raus. Und sie war schon in der Pflegefamilie, das funktionierte dort aber nicht so, wie sich alle das vorgestellt haben. Und dann musste sie relativ schnell raus, war ein neuer Monat. Die Mutter dort wollte wieder arbeiten und es konnte niemand das Kind betreuen. Und ja, wir hatten dann ja auch die Distanz gerade Köln-Andernach dazwischen und haben dann einfach beschlossen, okay, wir warten, bis die Unterlagen da sind, lesen es beide durch, ohne Fotos schauen erstmal, weil du kriegst halt so einen Kurzsteckbrief, Alter und so weiter, eine Kita-Einschätzung hatten wir und 3 Fotos, glaube ich, waren es. Und ich habe jetzt erstmal, als ich es aufgemacht habe, es war ein ganz süßer Mitarbeiter von mir auch da, der war total mit aufgeregt und wir saßen dann da und dann habe ich den Text gelesen und habe mir vorgenommen, du liest erst den Text und schaust dann dir die Bilder an, weil auch im Foto kann ja total was verändern bei dir. Also wenn du jetzt nur dir ein Foto anschaust, bist du ja schon emotional viel mehr getriggert und dann ist der Text dir fast egal. Und ich habe es gelesen und dann habe ich mich so ein bisschen auch in manchen Charakterbeschreibungen so wiedererkannt oder so gesagt, so okay, das ist eigentlich so genau passend für uns. Und dann hört sich jetzt komisch an und ein bisschen schnulzig an vielleicht, aber ich habe dann die Fotos aufgemacht und sie hat auf dem Sofa gesessen mit die Zunge rausgestreckt. Und ich habe gesagt, das ist mein Kind. Das war so, das war so Liebe auf den ersten Blick nochmal. Das habe ich mit meinem Mann schon gehabt, aber bei ihr dann nochmal. Und das war wirklich so. Also ich habe sie angesehen auf dem Foto und gedacht, das ist so passend zu uns, wie wir sind. Und das kriegen wir hin. Hier auch nochmal der Aufruf an alle, die gerade zuschauen und sich das überlegen, macht das bitte. Es wird wirklich gebraucht. Es sind so viele tolle Kinder da draußen, die ein Zuhause brauchen. Und das ist super, super wichtig. Wenn ihr euch das zutraut, macht's.
Und wie hat euer Umfeld reagiert?
Positiv. Also ich finde, dass im Bewerbungsprozess war es manchmal schwieriger. Da haben manche dann das Erste, was jeder sagt, wenn er hört, die wollen ein Pflegekind aufnehmen, das holen die euch weg. Das ist so das, was du als Erstes hörst. Und ich habe dann immer gesagt, naja, mit jedem Kind kann was passieren. Du kannst ein Kind bekommen, was krank ist. Du kannst ein Kind bekommen, was auf dem Weg zur Schule vom Bus überfahren wird. Hört sich schlimm an, kann aber passieren.
Ja.
Also eine Garantie, dass dein Kind für immer bei dir bleibt, hast du doch auch mit einem Leiblichen nicht. Also das kann immer was passieren. Restrisiko hast du doch bei allem. Wenn du Garantien willst, sage ich immer, kaufst du eine Waschmaschine. Hast du 2 Jahre Garantie.
Und wie war die Anfangszeit für euch als Familie?
Spannend. wir hatten den Raum schon gestrichen und irgendwie vorbereitet, so ein bisschen, aber wir wussten ja nicht, wird es ein Junge, wird es ein Mädchen, wie alt ist das Kind? Kannst ja kein Babybett kaufen, wenn du ein dreieinhalbjähriges Kind bekommst. Also konnten wir nicht viel machen. Da ist mein Mann immer sehr entspannt. Und ich bin dann so, weil es einfach so, ich bin so perfektionsgetrieben. Also es sollte so sein, dass sie da reinläuft und ein voll ausgestattetes Zimmer auch hat. Weil ich finde es irgendwie, also man versetzt sich ein Kind hinein und sagt, okay, die verlässt gerade schon wieder ein Zuhause und kommt irgendwo hin. Und wenn dann nur da alles karg ist in dem Zimmer und nichts da ist, wie willst du demjenigen ein Gefühl von zu Hause geben? Deswegen war es uns super wichtig, dass sie ein Zimmer bekommen, wo sie sich direkt wohlfühlen kann. Ja, und dann habe ich da gewurschtelt und getan und alles akkordmäßig besorgt und ein Mitarbeiter, der gleiche, der dabei war, als die Unterlagen kamen, hat dann geholfen, noch Bett aufzubauen, Schrank aufzubauen, alles. Und da haben wir wirklich das ganze Wochenende durchgewerkelt. Und dann kommt die kleine Maus am ersten Tag zu uns mit zwei Mitarbeiterinnen vom Jugendamt. Es war dann auch Kuchen gebacken, es war alles da. Ja, und guck mich mit dem Arsch nicht an. War dann total auf meinen Mann fixiert die ganze erste Woche. Und hat, also es ging mit mir immer so ein bisschen. Und bei mir ist ja eher so, mein Mann ist immer so, der lässt erstmal kommen. Und verliebt sich dann auch, glaube ich, erst so in den Charakter. Und bei mir war direkt so, die kam die Einfahrt reingelaufen, mein Herz ging auf und ich habe gedacht, jetzt kommt die mir auf den Arm gesprungen. Und was kriege ich zu hören? Und ich denke mir so, also das war wirklich eine Herausforderung. Aber das war vielleicht auch zu egoistisch gedacht. Und es ist ja nicht so, dass die jetzt da in freudiger Erwartung zu uns gekommen ist, sondern für die war das alles neu. Für die war das irgendwie ein Abbruch ihrer alten Familie, wo sie über ein Jahr gelebt hat und eine komische Situation. Du wirst abgeholt, das muss man sich auch mal vorstellen, vom Jugendamt mit zwei Mitarbeiterinnen, die machen den Kofferraum auf, da kommen deine Kisten rein, dann wird der Kofferraum zugemacht, du fährst irgendwo hin und weißt gar nicht, wo du hinkommst. Und da stehen da so zwei, der eine freut sich wie ein Schneekönig, der andere ist noch ein bisschen ruhiger und dann stehst du da mit deinem, der hat ein Einhornplüsch in der Hand gehabt und denkst dir, was geht denn hier ab? Und umso schöner war es dann, als sie dann sich geöffnet hat auch und auf uns zugegangen ist und uns auch, was total süß war, auch wie sie dann irgendwann verstanden hat, auch, dass sie ja nicht jetzt mal Mama und Papa hat, sondern zwei Papas und dann so ganz cool auf dem Spielplatz saß, unten am Rhein bei uns und uns anguckte und sagt zu meinem Mann, wenn du der Papa bist, dann bist du jetzt mein Papi. Zu mir dann. Und das war dann ab dem Punkt für sie völlig klar, dass sie das so definiert für sich. Und das hat sie sich selber ausgesucht. Das haben wir nicht vorgegeben. Ob sie es mit Vornamen anredet oder wie sie das möchte. Die hat sich selber ausgesucht.
Wie ist das bei dir und deinem Mann dann in der Partnerschaft? Dadurch, dass du ja selbst und ständig bist und jetzt noch das Kind dazu gekommen ist, musstet ihr auch in eurer Partnerschaft euch nochmal neu sortieren?
Du musst sie besser absprechen. Also das fällt manchmal schwer. Ich rede ja viel und sage manchmal doch nichts. Also das ist ja auch so eine Sache, die sein kann. Ich kann total ungeplant sein. Ich muss mich besser strukturieren können. Das habe ich auch festgestellt. Weil die Kita hat eine Schließzeit. Es gibt Punkte, auf die man achten muss. Wenn man einen Termin hat, muss man auch zum Termin pünktlich sein. Ich bin immer so, lieber mal eine Viertelstunde zu spät als zu pünktlich. Ne? Also das habe ich mir auch abgewöhnt. Und in der Partnerschaft ist es so, dass man sich vertrauen muss und dass man dem anderen natürlich auch nicht reingrätscht. Also wenn jetzt die Entscheidung getroffen ist, dass es jetzt nun mal nicht noch das zehnte Teil süß gibt und die dann zu mir kommt und fragt, dann muss ich halt kurz absprechen, wie sieht's denn aus? Und dass man sich nicht gegenseitig in den Rücken fällt. Das ist ganz, ganz wichtig. Also die testen natürlich aus in dem Alter und da muss man sich einig sein.
Das machen die aber auch später noch, das weißt du, glaube ich, selbst.
Ja, das wird noch spannend.
Wenn man euch aber bei allem so beobachtet, dann wirkt es immer so, als würden dir die Sachen total leicht von der Hand gehen. Also jetzt bin ich gerade im Herrenzimmer, gleich bin ich noch kurz im Hotel, dann gehe ich mit der kleinen Runde auf den Spielplatz. Also so von außen betrachtet hat es einfach den Anschein, als würde dir alles total leicht von der Hand gehen. Gab es schon mal irgendwas, was so gar nicht funktioniert hat?
Ich glaube, es funktioniert ganz oft was nicht. Also ich nehme mir meistens zu viel vor. Ich sage, ich will jetzt das, das und das und das heute machen und dann habe ich aber auf einmal 5 neue E-Mails, die ich bearbeiten muss. Dann kriege ich jetzt Telefon, dann will irgendjemand was von mir, dann fehlt irgendwo was. Und dann wird mein ganzer Plan, den ich mir vornehme, komplett über den Haufen geworfen und dann musst du neu priorisieren und dann irgendwann durchatmen und sagen, okay, jetzt mache ich das Beste aus der Geschichte. Also schief geht ganz oft was und ich glaube, das ist auch in Ordnung. Also ich bin nicht so geplant oft und habe auch festgestellt, wenn ich zu viel plane, dann funktioniert es am Ende eh nicht. Also ich glaube, es blockiert auch.
Vieles in deinem Leben dreht sich ja um Stil und um Geschmack. Was inspiriert dich heute noch? Wo kriegst du deinen kreativen Input her?
Ich glaube, mit offenen Augen durch die Welt zu gehen, das kann alles eine Inspiration irgendwo sein. Also Ich glaube, rauszugehen und woanders mal zu sein, ist ganz wichtig. Zu reisen irgendwie, auch wenn es nur mal nach Holland ist und sich da ein bisschen was anzuschauen. Es sind also alltägliche Dinge, die einen inspirieren können. Du siehst irgendwo was und dann liegt es halt an dir, ob du das gebrauchen kannst in deinem Konzept und umsetzen kannst oder eben nicht.
Mhm.
Und du kannst auch ganz viel sehen, was dir gar nicht gefällt, wo du weißt, dass du es richtig machst.
Und wie gehst du mit, ich möchte jetzt nicht Probleme sagen, wie gehst du mit Herausforderungen um? Wie nimmst du die an oder übersetzt die für dich dann?
Ich glaube, wichtig ist, dass man bei sich selbst bleibt, dass man aber offen auch kommuniziert und seine Leute mit auf die Reise nimmt.
Mhm.
Weil man fühlt sich am Anfang sehr als Einzelkämpfer. Gerade als ich zurückdenke, wo ich vor 10 Jahren den Start gemacht habe, da war dieses total unter Druck stehen, nicht abgeben wollen, alles selber machen, das funktioniert nicht auf Dauer.
Mhm.
Du musst Dinge abgeben, um an dein Ziel zu kommen, und die Herausforderung ist ja einfach, dass du erstmal dir das zutraust, und ich habe gelernt, es geht immer weiter. Also du hast Zeiten, wo du durchschwimmst. Da schwimmst du einfach und denkst dir, okay, weitermachen, nicht nach hinten gucken, einfach kurz weitermachen. Und dann, wenn du angekommen bist, in Anführungszeichen, an deinem sicheren Hafen, dann guckst du zurück und sagst, okay, haben wir geschafft. Und es muss einfach im Team gehen.
Mhm. Und wie motivierst du dich, von Hafen zu Hafen zu schwimmen?
Ich glaube einfach durch das Feedback. Ich habe jetzt letztens nochmal einen Frühstücksdienst gemacht, mache ich nicht so oft. Meine Mutter war im Urlaub, habe ich einen Dienst gemacht nochmal, und man nimmt ja immer so sein Konzept als das wahr, was man halt kennt, und als sein Zuhause irgendwo auch, und du läufst ja nicht da durch und denkst, boah, geil, also mega, also das machst du nicht mehr irgendwann, das ist für dich ja normal, das ist dein Arbeitsumfeld und fertig. Und wenn du dann das Feedback wieder bekommst von Gästen, die im Hotel zum ersten Mal sind, die es so toll finden, die dich dafür loben, und dann, das macht schon was mit dir. Also das ist dann doch immer die tägliche Motivation, sich zu verbessern und auch an seinem Konzept trotzdem festzuhalten und das auf die nächste Ebene zu heben. Das ist total wichtig und das motiviert mich.
Mhm. Was steht dieses Jahr noch so an?
Einiges. Also wir sind gerade auch genau da. Also mein Leitsatz war ja schon, seitdem ich denken kann, fange nie an aufzuhören, höre nie auf anzufangen. Und genau da, an dem Punkt sind wir gerade wieder. Wir haben eine Fläche ja quasi freigegeben, irgendwo auch durchs Restaurant, was nicht mehr betrieben wird.
Mhm.
Und da steht gerade halt ganz groß in den Startlöchern dann auch ein neues Konzept einfach. Ne?
Mhm.
Und das ist jetzt aber auch mal eine Geschichte, die eben so funktionieren muss, dass ich nicht involviert bin. Und wir hatten verschiedene Dinge uns überlegt, und irgendwann kam dann die Idee auf uns zu.
Mhm.
Und das habe ich auch festgestellt, wenn du einfach offen auf neue Ideen zugehst und dich auch mit Menschen unterhältst, und das ist eigentlich das Wichtige, dass du über den Tellerrand schaust und dich auch nicht nur mit deiner Peergroup vor Ort connectest, sondern auch weiter rausgehst und sagst, okay, da ist jemand, der kommt von woanders, den nehme ich mit auf die Reise und mit dem unterhalte ich mich jetzt mal, dann kommen ganz neue Dinge, die entstehen.
Mhm. Was ist denn dein bisher schönster Erfolg?
Ich sehe das gar nicht so als Berg, den ich erklimme, sondern das ist für mich eine ewige Reise. Also für mich ist das alles schön, was wir gemacht haben bis jetzt. Also ich liebe die Eröffnung vom Hotel damals, den Abend fand ich toll. Und damals war ich noch vor 10 Jahren so dieses, da hat man noch diese kindliche Wahrnehmung vielleicht oder diese jugendliche Wahrnehmung. Wenn ich eröffnet habe, dann habe ich es geschafft. Nee, dann geht das ganze Spiel erst richtig los. Das ist wie diese Zeit, die man im Abi hat und denkt, okay, jetzt mache ich mein Abi und dann habe ich es geschafft. Nee, gar nichts hast du geschafft.
Mhm.
Dann geht die Party erst richtig los von Anfang an. Und ich glaube, die Meilensteine zu betrachten, eine Neueröffnung, aber auch eine Änderung, das sind so Dinge, die schön sind.
Vervollständige bitte folgenden Satz für mich. Andernach ist?
Eine pulsierende kleine Innenstadt mit ganz vielen tollen Händlern, Läden und Gastronomie.
Lieber Tobi, vielen Dank.
Danke dir.
Bevor wir uns gleich verabschieden, möchte ich noch eine schnelle, kurze, knackige Fragerunde mit dir durchgehen. Wenn du möchtest, kannst du gerne vorher noch was trinken. Ansonsten sagst du mir, wenn du bereit bist.
So, schieß los.
Kaffee oder Tee?
Kaffee.
Nachteule oder Frühaufsteher?
Nachteule.
Stadt- oder Landleben?
Beides.
Sommer oder Winter?
Sommer.
Action oder Erholung?
Erholung.
Geburtstag oder Weihnachten?
Weihnachten.
Risiko oder Sicherheit?
Risiko.
Pizza oder Pasta?
Pizza.
Träumer oder Realist?
Verträumter Realist.
Chaos oder Ordnung?
Chaos.
Käsekuchen oder Espresso?
Espresso.
Was ist typisch Tobi?
Jetzt sofort alles anders.
Vielen Dank.
Danke auch.
Ich fand es total emotional und berührend, wie offen Tobi mit mir über das Verfahren mit seiner Pflegetochter gesprochen hat, wie das Ganze war, wie die beiden sich natürlich erst als Paar committed haben, dass sie jetzt diesen nächsten gemeinsamen großen Schritt in der Beziehung gehen möchten, aber eben sich auch darüber hinaus in der Verantwortung bewusst waren, was es heißt, eben ein Pflegekind zu Hause aufzunehmen, was das Ganze eben mit sich bringt, wie kurzfristig und spontan man vielleicht auch reagieren muss und den Einsatz, den die beiden auch einfach beim Jugendamt gezeigt haben, dass diesem Kind einfach ein neues Zuhause geschenkt werden muss und wie bemüht sie auch dabei waren, dass es sich tatsächlich ab Tag 1 wie eine Familie, wie ein Zuhause für das Kind anfühlen soll. Und gleichzeitig fand ich es total schön, wie reflektiert jetzt auch im Nachhinein darüber gesprochen wird oder darüber gesprochen werden kann, mit welcher eigenen romantischen Vorstellung man vielleicht da rein gestartet ist und wie die Realität am Ende tatsächlich aussieht, aber dass die Realität trotzdem viel schöner ist als das, was er sich am Anfang hat ausmalen können. Mein Learning aus der heutigen Folge ist auf jeden Fall, es gibt keine Probleme, es gibt Herausforderungen, die wir annehmen. Wir können alles schaffen, wir müssen uns mit der Materie einfach nur auseinandersetzen, wir müssen keine Angst davor haben, sondern einfach beherzt rangehen und für alles gibt es irgendwann eine Lösung, alles wird irgendwann zu einem Guten kommen. Er hat so schön gesagt, es ist nicht immer alles 10 Jahre schlecht und so ist es auch nicht. Irgendwann kommen auch wieder die schönen Hochzeiten, auf die man sich freuen kann und man ist dann irgendwann vielleicht auch motiviert, wenn man einmal seinen ersten sicheren Hafen gefunden hat, dann auch eben einen weiteren Hafen anzusteuern. Und ich finde, das war ein schönes Sinnbild so fürs Leben. Und da kann man sich viel von mitnehmen. Ich freue mich, dass ihr bis hierhin zugehört habt. Ich freue mich umso mehr, wenn ihr auch in 2 Wochen wieder mit dabei seid, wenn wir einen tollen neuen Gast begrüßen können. Macht's gut, bis dahin.
Der Drink Big Podcast mit inspirierenden Macherinnen und Machern. Danke fürs Zuhören. Wenn dir die Folge gefallen hat, hinterlass uns doch eine Bewertung oder teil den Podcast mit deinen Freunden. Mehr sprudelnde Motivation gibt's auf Instagram. Rodius_Mineralwasser.